Ja, heute haben wir den vorletzten Sonntag des Kirchenjahres, den sogenannten Volkstrauertag. Und an diesem Volkstrauertag gedenken wir zum einen der Kriegsopfer der beiden Weltkriege, aber dieser Volkstrauertag ist auch ein Tag, wo wir gedenken an die Opfer von Gewaltherrschaften in allen Nationen. Und ja, dieser Anlass ist wirklich aktueller denn je. Denn wenn wir heute so die Nachrichten verfolgen, dann haben wir schon irgendwie das Gefühl, dass in vielen Teilen der Welt Gewaltherrscher an der Macht sind, dass Kriege herrschen. Ich habe gerade vor ein paar Minuten so eine Idea Spektrum geschenkt bekommen, wo hier auf der ersten Seite solch ein Comic ist. Und da heißt es, also hier sitzt eine Frau in ihrem Fernsehsessel und sagt, 2014 drohen wieder Krisen. Also 2015 wird das genauso der Fall sein. Und ihr Ehemann hat den Fernseher abgeklemmt und sagt damit, jetzt aber nicht mehr. Also sozusagen, die Krisen sind vorbei, wenn wir die Augen davor verschließen. Aber sie sind ja damit nicht wirklich vorbei. Aber ich fand diesen Comic sehr passend dazu, zu diesem Thema. Aber wenn wir uns so die Weltsituation anschauen, dann ja, ist es auch so, dass man halt so an die Diktatoren denkt, die gerade zum Beispiel in Syrien und Nordkorea herrschen. Man denkt vielleicht auch an den Bürgerkrieg, der in der Ukraine droht, beziehungsweise schon ausgebrochen ist, beziehungsweise an die Leute, die sich, ja, die jetzt gerade terrorisiert werden von der IS oder von Boko Haram in Afrika. Und es ist auch die Frage, wie viele Christen an diesem Tag heute wieder sich von Gott und der Welt verlassen fühlen und zu Gott schreien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist so einer der bekanntesten Sprüche überhaupt in der Bibel. Und diese Worte finden wir sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament. Karl Alfred hat es ja gerade auch schon gesagt, dass unser Herr Jesus Christus das am Kreuz gesagt hat. Aber ich möchte mich heute auf den Psalm selbst konzentrieren, also nicht schauen, wie er im Neuen Testament rezitiert wird, sondern ich möchte mich heute direkt auf diesen Psalm 22 konzentrieren. Lassen wir zunächst David, dem Psalmbeter, sprechen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fern von meiner Rettung sind die Worte meines Gestöhns. Mein Gott, ich rufe bei Tage und du antwortest nicht, und bei Nacht und mir wird keine Ruhe. Dieses mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ein markerschütternder Schrei. Was für eine Trostlosigkeit. Wir haben es hier mit einem Mann zu tun, der sich wirklich in der Finsternis befindet. Er ist ein Mann, dem es wirklich dreckig geht. Und er fühlt sich von Gott verlassen. Er schreit zu ihm Tag und Nacht, also er findet auch keine Ruhe. Aber er hat das Gefühl, dass der Gott, auf den er hofft, der Gott, auf den er vertraut und dass der Gott, von dem er Rettung erwartet, dass dieser Gott ihm nicht antwortet. Er ruft Tag und Nacht zu ihm, aber er hat das Gefühl, dass seine Gebete nur bis zur Zimmerdecke gehen und Gott irgendwo anders ist, aber nicht in dem Zimmer. Seine Gebete werden nicht erhört. Weiter. Doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich vertrauten unsere Väter. Sie vertrauten und du rettetest sie. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden gerettet. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht zu Schanden. Der Psalmbeter, also David, erinnert sich daran, was ihm seine Vorfahren über Gott, über den Gott, den Abrahams, Isaak und Jakobs erzählt haben. Und schon so oft hat Gott seinem Volk Israel aus der Klemme geholfen. Schon oft haben sie zu ihm geschrien und er hat sie errettet. Immer wieder hat Gott ihnen geholfen. Das Vertrauen, was sie in Gott gestellt haben, das hat er belohnt mit ihrer Rettung. Und hier scheint schon der Wunsch des Psalmbeters durch, den er an Gott richtet. Er hat den Wunsch, Gott, du kannst dich doch über all die Jahre nicht geändert haben. Du hast mein Volk damals gerettet, also bitte rette mich auch heute. Du hast meine Väter gerettet, als sie zu dir geschrien haben, also bitte rette mich auch heute. Es ist gut, wenn man die Geschichten seines Volkes kennt und die Geschichten, wie Gott mit sein eigenes Volk gesegnet hat. In Israel feiert man ja jedes Jahr das sogenannte Passafest. Das ist so ungefähr zu Ostern unserer Zeit. Und Dabei gedenkt man an die Rettung Israels aus der ägyptischen Gefangenschaft, aus der ägyptischen Sklaverei. Jedes Jahr wird in einer feierlichen Zeremonie daran gedacht, wie Gott sein Volk gerettet hat, wie es aus Ägypten ausgezogen ist, wie es gesegnet wurde. In einer feierlichen Zeremonie werden dann die Geschichten erzählt, die Kinder fragen und der Vater der Familie antwortet. Und so wird Gott dafür gefeiert. Und es ist auch gut, wenn wir uns als Volk daran erinnern, wie Gott unser Volk gesegnet hat. Vor genau einer Woche haben wir das 25-jährige Jubiläum des Mauerfalls gefeiert. Etwas, wovon ich persönlich ja betroffen bin, weil ich ja in der DDR teilweise meine Kindheit verbracht habe. Und das ist so ein Ereignis, wo ich glaube, dass Gott dort eingegriffen hat. 40 Jahre haben die Christen sowohl im Osten als auch im Westen dafür gebetet, dass die Mauer fällt, dass dann die Grenzen wieder aufgemacht werden und die Menschen vereint werden können. Und nach 40 Jahren hat Gott dieses Wunder vollbracht. Gott hat die Freiheit geschenkt. Ich war letzte Woche bei einem Festgottesdienst zu diesem Thema und da wurde ein Pastor gefragt, glauben Sie, dass Gott dort eingegriffen hat? Und er hat gesagt, ja, wenn Sie sich die Pressekonferenz von Günter Schabowski damals angeschaut haben, Günter Schabowski war ein ziemlich mächtiger Mann für diejenigen, die das nicht wissen. Er hat eigentlich die Pressekonferenzen immer sehr souverän gehalten und wirklich in dieser einen Pressekonferenz verquasselt sich der Mensch dermaßen, dass plötzlich die Grenzen aufgemacht werden. Und auch uns, selbst wenn man sich diese Pressekonferenz nicht anschaut, es hätte viel schlimmer kommen können. Die Grenzposten waren nicht darauf vorbereitet, dass die Grenzen geöffnet wurden. Sie hätten schießen können. Also es hätte zu einem Bürgerkrieg kommen können. Aber das ist alles nicht passiert. Gott hat dort bewahrt, er hat eingegriffen. Und das ist wirklich ein Grund, Danke zu sagen. Gott Danke zu sagen, dass er unser Volk gesegnet hat und wiedervereint hat. Und auch dafür, dass wir jetzt seit so vielen Jahrzehnten schon Frieden haben bei uns. Kennt ihr die Geschichte eurer Gemeinde? Ihr habt jetzt eine 80-jährige Geschichte. Vor einigen Wochen haben wir in Hessen das 75-jährige Bestehen des Dill-Westerwald-Kreises gefeiert. Und zu diesem Ereignis wurde auch eine Festschaltung, eine Zeitschrift herausgegeben, wo sämtliche Gemeinden sich vorgestellt haben. Und wirklich alle haben geschrieben, Gott hat uns gesegnet. Und bei einigen stand dann auch, Gott hat uns gesegnet und Gnade geschenkt durch einen Neuanfang in einer schwierigen Zeit. Eure Gemeinde, wie gesagt, ist jetzt 80 Jahre alt. Und ja, wenn ich hier mein Praktikum beginnen werde, dann bin ich sehr gespannt darauf, auch mal Geschichten aus eurer Gemeinde zu hören und zu hören, wie Gott eure Gemeinde in der Vergangenheit gesegnet hat. Da freue ich mich drauf. Aber das Erinnern an vergangene große Zeiten mit seinem Volk mit Gott lassen den Psalmbeter jetzt nicht irgendwie von seiner schlimmen Situation wegschauen. Und so klagt er: Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Er hat es auf den Herrn gewälzt, der rette ihn. Befreie ihn, denn er hat ja Gefallen an ihm. Das sind echt brutale Worte, diese Worte der Spötter. Also er als ein Mensch, der glaubt, wird verspottet. Sie können es nicht verstehen, warum dieser Mensch leiden muss. Wenn sein Gott ihn so sehr liebt, wenn er doch so ein mächtiger Gott ist, warum tut er dann nichts? Ist der Gott, an den David glaubt, vielleicht gar nicht so mächtig? Zweifel kommen auf. Zweifel an der Mächtigkeit Gottes, Zweifel an seinem eigenen Wert, Zweifel an seiner Beziehung. Ich bin nur ein Wurm, ein kleines, ekliges Wesen, was zum Fressen von irgendwelchen Pflanzen, zum Kaputtmachen von irgendwelchen Pflanzen vielleicht noch hilft oder als Fischfutter. Wie verzweifelt und wie mürbe gemacht muss dieser Mensch gewesen sein, dass er so etwas über sich selbst sagt. Wie beharrlich haben die Zweifel an diesem Menschen genagt. Ja, und wie tief ist jetzt dieses Selbstwertgefühl von den Menschen? Er hat zwei große Probleme. Zum einen fühlt er sich von seinem eigenen Gott verlassen und zum anderen muss er das Gespött seiner Mitmenschen ertragen. Kann es noch schlimmer kommen? Doch trotz dieser Not schafft es der Psalmbeter wieder, sich zu Gott zu wenden. Also er ändert die Blickrichtung weg von sich selbst hin zu Gott. Ja, du bist es, der mich aus dem Mutterleib gezogen hat, der mir Vertrauen einflößte an meiner Mutter Brüsten. Auf dich bin ich geworfen von Mutterschoß her, von meiner Mutterleib an bist du mein Gott. Sei nicht fern von mir, denn Not ist nah, denn kein Helfer ist da. David erinnert sich also daran, dass er früher schon einmal eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott hatte. Er hat den Glauben mit der Muttermilch praktisch aufgesogen, etwas, was ich von mir selbst jetzt nicht behaupten kann. Ihm wurde der Glaube an einen persönlichen Gott, an einen Gott, dem man vertrauen kann, sehr frühzeitig nahegebracht. Und so kann er sich auch wieder flehend an Gott wenden, obwohl er in der aktuellen Situation ihn nicht spürt. Gott, du bist doch noch da. Wir haben so viel miteinander durchgemacht. Soll das alles gewesen sein? Da ich nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin, war ein persönlicher Gott, ein naher Gott für mich jetzt nicht etwas Normales. Ich habe erst durch einen Freund im jungen Erwachsenenalter Jesus Christus persönlich kennengelernt. Und seit dieser Zeit bin ich jetzt mit Jesus unterwegs, in guten und auch in schwierigen Zeiten. Manchmal kann es mir passieren, dass ich Zweifel habe, zum Beispiel an meinem Theologiestudium. Mit 36 Jahren ist das jetzt auch nichts mehr Normales. Da bin ich eher die Ausnahme. Und da kommen mir manchmal schon irgendwelche Fragen auf, wie zum Beispiel, warum mache ich das alles hier? Wenn ich erschöpft bin, kommt diese Frage ziemlich oft. Warum mache ich das alles hier? Warum setze ich mich jetzt nochmal 5 Jahre auf die Schulbank, wälze Bücher, lerne alte Sprachen, lerne Bibelverse auswendig? Gell, du kennst das, Karl Alfred. Warum habe ich meinen sicheren und gut bezahlten Job aufgegeben? Gott, willst du überhaupt, dass ich hier bin? Und wenn ich dann ehrlich zu mir bin, dann kann ich für mich selber wieder entdecken, dass Gott während meiner gesamten Studienzeit dabei gewesen ist. Also er hat mich durch einige kritische Situationen mitgetragen. Und da kann ich auch heute sagen, ohne Gottes Hilfe hätte ich das nicht geschafft. Und das schafft Vertrauen und ist eine gute Basis für Situationen, wo man Gott nicht so wirklich spürt. Und so kann ich dann wieder Mut fassen und mich Gott anvertrauen und ihm um Hilfe bitten. Doch diese Durstphasen, diese durchdringenden Durststrecken können ziemlich lange dauern. Beispiel Abraham, er hat die Verheißung eines Nachkommens bekommen, hat mehrere Jahrzehnte gedauert, bis dann wirklich der Sohn da war. Israel hat ein verheißenes Land bekommen, ist mit Mose ausgezogen und hatte dann 40 Jahre in der Wüste erstmal 40 Jahre in der Wüste geblieben, bis sie wirklich ins verheißene Land hineinziehen konnten. Und David, der Psalmbeter, er kann auch Geschichten erzählen. Er ist von König Saul verfolgt worden, der von Gott schon längst abgesetzt worden ist und der es nicht wahrhaben wollte. Und später hat ihn sein eigener Sohn Absalom versucht abzusetzen und hat ihn verfolgt. Aber trotz allem erinnert sich David an seine vertrauensvolle Beziehung zu Gott. Er kann sich auf Gott verlassen. Doch damit ist die kritische Situation nicht vorbei. Und so klagt er sein Leid. Viele Stiere haben mich umgeben, starke Stiere von Basran mich umringt. Sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt, wie ein Löwe reißend und brüllend. Wie Wasser bin ich hingeschüttet, und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist mein Herz geworden, zerschmolzen in meinem Innern. Meine Kraft ist vertrocknet wie gebrannter Ton, und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und in den Staub des Todes legst du mich. Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Alle meine Gebeine könnte ich zählen. Sie schauen und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das Los. Seine Feinde werden wie Tiere beschrieben. Der Stier, der Kraftprotzschreine schlechthin. Die Löwe, eine Bestie, die brüllt und ihre Beute zerreißt. Hunde als ein Sinnbild für Unreinheit und Schamlosigkeit in der jüdischen Gesellschaft. Von den Angriffen durch den Spott ist dieser Mensch erschöpft. Er ist so erschöpft, dass er das Gefühl hat, sein Körper kann nur noch irgendwie seine Knochen zusammenhalten, aber ansonsten ist es eine vertrocknete Hülle. Seine Feinde wollen ihm an den Kragen und er ist in einer wirklich lebensbedrohlichen Situation. Es wird erwartet, dass er stirbt. Es wird sich sogar schon um seine Beute gestritten. Die Not ist unvorstellbar groß. Aber wieder schafft es David, seine Blickrichtung zu ändern, weg von seiner eigenen Situation hin zu Gott. Ja, Gott, du hörst meine Klage. Und so bitte ich dich, du aber, Herr, sei nicht fern. Meine Stärke, eile mir zur Hilfe. Errette vom Schwert meine Seele, meine einzige aus der Gewalt des Hundes. Rette mich aus dem Rachen des Löwen und von den Hörnern der Büffel. Du hast mich erhört. Der Wendepunkt. Puh, jetzt erstmal durchatmen, wenn wir mit dem Psalmbeter mitgefiebert haben. Das Gebet ist erhört worden, na Gott sei Dank. Das war knapp. Nun ist es wieder passiert. Ein Mensch hat auf Gott vertraut und er hat ihn gerettet. Wie bei seinen Vätern. Gott ist nicht zu spät gekommen. Gott hat sich nicht geändert und er ist immer noch derselbe vertrauenswürdige Gott. Er hat Gutes getan und diese Güte mündet in einen Lobpreis vor der Gemeinde. Verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern. Inmitten der Versammlung will ich dich loben. Ihr, die ihr den Herrn fürchtet, lobet ihn. Alle Nachkommen Jakobs verherrlicht ihn und scheut euch vor ihm alle Nachkommen Israels. Denn er hat nicht verachtet noch verabscheut das Elend des Elenden, noch sein Angesicht vor ihm verborgen. Und als er zu ihm schrie, hörte er. Also David kann und will dieses Lob nicht für sich behalten. Er möchte den Menschen von dem erzählen, was Gott mit ihm getan hat, was er ihm Gutes getan hat. Gott hat ihn errettet und er ruft seine Brüder auf, ihm das gleich zu tun. Also er ruft sie auf dazu, Gott zu loben und ihm dafür die Ehre zu geben. Gott hat sich niemals von mir abgewandt, so sagt er. Er war niemals abwesend, auch wenn ich ihn nicht gespürt habe. Er hat meine Klage und mein Flehen erhört und er hat mich gerettet. Die Not ist vorbei. Und ich freue mich darüber. Er ist ein Gott, dem ich vertrauen kann. Das ist ein Psalm, der wirklich gefüllt ist von Emotionen. Am Anfang haben wir wahnsinnig negative Emotionen. Wir haben Einsamkeit, wir haben Schmerz, wir haben Enttäuschung, wir haben Angst. Aber am Ende dieses Psalms, da spüren wir Freude, da spüren wir Erleichterung. Es ist wirklich ein Happy End im wahrsten Sinne des Wortes. Was können wir jetzt von dem Beter dieses Psalms lernen? Punkt 1. Gott ist da, obwohl ich ihn nicht spüre. Es gibt tatsächlich viele Situationen, wo ich das Gefühl bekomme, dass meine Gebete nicht erhört werden. Dass ich das Gefühl habe, meine Gebete gehen bis zur Zimmerdecke oder bis zur Decke des Gemeindehauses hier, aber sie kommen irgendwie nicht zu Gott an. Ich habe den Eindruck, dass Gott dann gar nicht da ist und sich überhaupt nicht für meine Sorgen interessiert. Aber da möchte ich Hans-Peter Reuer zitieren. Er sagte, wenn du das Gefühl hast, deine Gebete gehen nur bis zur Zimmerdecke, prima, Gott ist im Zimmer. Gott ist da und er ist gegenwärtig. Und wenn du dich vielleicht gerade in solch einer Situation befindest, wo du das Gefühl hast, von Gott verlassen zu sein, dann möchte ich dir heute zusprechen, Gott ist da, er ist mit dir. Er weiß Bescheid, er kennt deine Sorgen, er kennt deine Probleme und er weiß, was auf dir lastet. Vertrau dich ihm an. Der zweite Punkt, Klage hat Platz in ihrem Leben. Das Leben ist kein Zuckerschlecken. Und es gibt Situationen, wo uns kein Lob über die Lippen kommen kann. Es kommt irgendwie nicht heraus. Einer unserer Dozenten, Michael Schröder, hat vor kurzem bei unseren Einkehrtagen auf dem Forgenhof eben über jenen Psalm 22 gesprochen. Und er hat gesagt, manchmal kommen wir bei den Psalmen eben nicht über die ersten Strophen, über die ersten Verse hinaus. Wir kommen gar nicht bis zum Lobpreis, weil wir schon in der Klage stecken bleiben. Und manchmal ist es halt so. Klage hat ihren Platz im Leben. Gut, meine Probleme sind vielleicht nicht so groß wie die Probleme von irgendwem von den Christen, die halt dann in den Diktaturen verfolgt werden. Also sie sind ja doch real. Also ich wäre unehrlich, wenn ich sagen würde, dass wenn ich sie versuchen würde, glatt zu bügeln. Aber wir können sie trotzdem Gott vorbringen. Also auch wenn sie so klein sind im Vergleich zu anderen, können wir sie Gott vorbringen. Aber es ist wichtig, dass wir nicht bei uns bleiben, sondern dass wir diese Klage zu Gott bringen, dass wir ihm das vorbringen, dass wir nicht irgendwie die Kommunikation zu ihm abreißen lassen. Gott ist unser Ansprechpartner. Und ja, wenn du das Gefühl hast, Gott versteht dich nicht, dann möchte ich dir aus dem Neuen Testament nochmal in Erinnerung rufen, was Jesus Christus damals am Kreuz gesagt hat. Er sagte auch, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus Christus hat diese Gottverlassenheit selbst gespürt. Und er hat es gespürt, wie das Elend ist. Und deswegen kann er sich mit dem Elenden auch verbinden. Und Gott antwortet auf dein Gebet, der dritte Punkt. Vertrau darauf. So wie David seine Rettung erfahren hat, so sind unsere Gebetserhörungen Anlass für Lob und Dank. Wir dürfen uns daran erinnern, was Gott Gutes in unserem Leben getan hat. Er hat jeden von euch hier gesegnet, in jedweder individueller Weise. Und so heißt es auch im Psalm 103, den wir auch gerade gesungen haben, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Gott ist ein sehr persönlicher Gott, er ist nah, er ist nicht fern. Er kennt unser Leid, er hört unsere Klage und er antwortet auf unsere Gebete. Und das ist etwas, wofür wir dankbar sein können. Amen.